Oh Mann, was ist los? Hallo, hallo. Tag, Freunde, groß. Alex und Daniel kommt. Hallo, hallo.
Wundert euch nicht, wenn wir jetzt gleich irgendwie so einen komischen Satz sagen wie Hallo und herzlich willkommen zu
Tag, Träume, groß.
Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen.
Das ist echt ein langes Wort, ja.
Sehr, sehr lang. Eigentlich, ja. Ey, sogar zwei Wörter.
Daniel, ist mir ein riesen inneres Pony-Schlecken, mit dir wieder auf unserem Sofa zu sitzen. Wir haben eine neue Platte.
Guck mal. Wir haben eine neue Platte aufgenommen.
Also es ist nicht meine, aber die wurde beim Leoninen-Konzert von der lieben Marie gekauft und unterzeichnen lassen. Also lieben Gruß an die Boys, ne? Mit Autogramm. Im Idealfall ist die in 3-4 Jahren so viel wert, dass sie uns einen Urlaub finanziert, wenn wir sie verticken. War jemand von euch auf dem Leoninen-Konzert? Das wäre nämlich heute das Thema für uns. Wir waren am letzten Mittwoch. War das Mittwoch?
Donnerstag.
Ja, ist ja auch egal. Am 2. auf jeden Fall waren wir im Tower auf dem wunderbaren Leoninen-Konzert und haben uns das reingezogen. Eine ekstatische Show. Darüber wollten wir sprechen.
Ja, als allererstes am besten.
Als allererstes. Und im zweiten Teil wollten wir über das Thema Hits sprechen.
Da bin ich sehr gespannt,
was für uns Hits sind.
Ich habe gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, deswegen musst du da sehr
ja,
viel erzählen.
Ja, ich auch nicht, sonst würden wir ja nicht hier sitzen.
Stimmt, das hätte eigentlich von mir kommen müssen jetzt.
Genau. Siehst du, ich nehme dir das einfach vorweg, weißt du? Wie Eminem bei 8 Mile, wenn er sich vorher erstmal krass selbst beleidigt, bevor er den anderen zerstört.
Das war so smart.
Das ist super smart.
Aber dadurch habe ich einfach keine Daseinsberechtigung mehr hier, ja. Weil jetzt hast du den Part des Dummen und des Schlauen gleichzeitig.
Ich bin Eminem. So und du bist die 12.
So kann man zusammenfassen, ja.
Ey, lass uns über den Gig sprechen. Ja. Sag mal so, erster Eindruck. Was? Leoninen-Konzert in einem Wort.
Alter.
Alter.
Das sind direkt zwei Wörter.
Ja, das ist zu viel.
Ich kann es in einem Wort ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe die ja zum 4. Mal dieses Jahr gesehen. Ja. Und er selber hat ja auf der Bühne irgendwann gesagt, es ist ein krasser Unterschied, ob man auf einem Festival spielt oder auf einer eigenen Show, also oder indoor in so kleinen Clubs. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, das ist eine Band, die in kleinen Clubs am meisten Energie entfacht. Auf Festivals ist es schon krass so. Aber gerade im Tower, das ist einfach eine perfekte Band für so einen Tower-Gig. Wirklich auch von der Größe her und so weiter. Ich weiß gar nicht, in großen Hallen werden die auch funktionieren und so weiter, aber für mich war das ultra gut. Ich finde das neue Album auch total gut. Ich habe von voll vielen auch so gespaltene Meinungen gehört zum Album.
Echt?
Bei dir fand ich es witzig, dass du vorher gesagt hast, ich bin sehr gespannt, wie er das live singen will, weil das ja teilweise so unfassbar hoch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber er hat es geschafft. Also seine Stimme ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß, dass er ein bisschen angeschlagen war. Hat er auch auf Instagram viel gepostet, wie er so am Inhalieren ist und so. Ich glaube, so richtig geil ging es
ihm
nicht.
Aber das ist die Tourangst. Ohne Scheiß.
Ja.
Ich hab auch vor jedem Scheiß-Gig, werde ich so pseudo-erkältet. Ist halt einfach
aber
so.
Aber die Erkältungszeit hat ja auch gerade wieder angefangen.
Ja, das stimmt.
Bin auch sehr erkältet.
Ja. Ja, ich fand das krass. Also ich habe echt, als die Tracks rauskamen, die neuen, habe ich als erstes gedacht, boah, krass, das sind richtig geile Songs. Also ja. die halt einfach funktionieren. Und ich fand es auch super cool, dass ich bei einigen Songs so Michael Jackson-Momente gefühlt hatte.
Ja.
Wo ich dachte so, Alter, das klingt super nach Michael Jackson. Und ich finde auch von den ganzen Moves, die der Typ gerade jetzt so im Moment macht, sehr, sehr Michael. Was ich geil finde, weil
ja.
Es gibt keinen Menschen, der Michael Jackson nicht abfeiert, hoffentlich. Und ja, ich habe in der Tat irgendwie die Musikvideos gesehen und dachte so, boah, krass, ey, hoffentlich kann der das so singen, diese extremen Kopfstimmen-Dinger, und der macht's halt einfach.
Ja.
Das ist halt super, super abgefahren.
Ja, voll. Also ich feiere die Band nach wie vor und ich wünsche alles Glück der Welt mit ihrem Album jetzt. Und ich glaube, deren Triumphzug wird nicht mehr aufzuhalten sein in nächster Zeit.
Ja, ich bin voll gespannt. Also ich glaub auch, dass das sehr, sehr krass für die alles laufen wird. Also zumal man es ja, also ich finde so eine ähnliche Band, die zwar deutsche Texte hat, aber mich sehr krass an die Leoninen erinnert, ist von wegen Lisbeth.
Ja.
Einfach vom ganzen Style her und von der Aufmachung her. Und bei denen hat's ja auch schon krass gut funktioniert sozusagen. Und die spielen jetzt, glaube ich, Pier 2 oder sowas.
Ist das so?
Ich glaube, ja. Und das ist natürlich heftig, ne? Also von einer kleineren Band, also vor ein paar Jahren waren die halt noch voll unbekannt.
Boah, weißt du, was mich richtig aufregt?
Das ist halt Indie, ne? Also, es ist schon krass.
Weißt du, was mich richtig aufregt? Was kurz nebenbei. Dass das Dendemann-Schlachthof-Konzert hochfällig wurde in den Pier 2. Wollte ich nur mal kurz anmerken, das nervt mich sehr.
Wieso
weil,
nicht? Also.
Weil ich meistens, wenn ich zum Schlachthof-Konzerten gehe, kaufe ich mir eher eine Karte für den Schlachthof in erster Linie und in zweiter Linie erst für den, der da auftritt.
Ach Quatsch, weil ich die Schlachthof-Konzert
ja, so weil ich die Location ist. Liebe so.
Ja.
Und klar ist Dendemann cool, aber irgendwie, ich finde, man fühlt sich immer so ein bisschen verarscht, weil man kauft das Feeling, im Schlachthof coolen Künstler zu sehen und bekommt es dann, den Künstler in einer großen Location, wo lange nicht so ein Feeling aufkommt. Ja,
ist nicht so ein Team halt, ne?
Genau, ja. Und irgendwie finde ich dieses Hochverlegen immer so ein bisschen kritisch. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Zurück zu den Leoniden.
Ja, Mann. Jetzt wollte ich eigentlich, siehst du, jetzt hast du so das Dendemann-Thema getriggert, wozu ich eigentlich auch so ein paar Sachen hätte.
Hau raus.
Ich habe Dendemann vermisst.
Ja?
Ja, schon. Der hat ja so ewig lange nichts gemacht und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so dieser Fan von so norddeutschem Rap, obwohl ich ja Norddeutscher bin, aber ich mag diesen norddeutschen Slang in Rap irgendwie nicht so gerne.
Okay.
Aber ich fand sein neues Video, ich glaube Parolen heißt.
Kenne ich gar nicht. Videos kenne ich gar nicht.
Finde ich hyper fett. Finde ich hyper, hyper fett. Das Video sieht fresh aus. Dendemann sieht auch immer noch fresh aus und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Das stimmt.
Refrain mag ich nicht so gerne, aber der kann halt rappen.
Ja, voll.
Kann
ich
halt.
Ich habe ihn auf dem Dings, auf irgendeinem Festival, Apple Tree Garden Festival habe ich ihn dieses Jahr gesehen. Da wurde er relativ, ich glaube, der ist sogar eingesprungen für irgendeinen Künstler, der abgesprungen ist, relativ kurzfristig. Es war mega. Wirklich mega Show.
Der ist live gut, ne?
Voll.
Ja.
Auf jeden Fall. Also kann man sich, geil. Kann man nur,
wie man ja auch im Neo-Magazin immer bestaunen konnte.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall hingehen. Wenn ihr die Chance habt, Dendemann live zu sehen, geht da hin. Ihr werdet auf jeden Fall positiv überrascht, was auch immer ihr erwartet.
Geil. Übrigens, liebe Grüße an Konzert Talk Official. Wir recorden gerade eine neue Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt die in den Comments seht, dann folgt denen auch mal, weil die sind saucool. Konzert Talk Official.
Moin.
Moin. Also back to the Leoniden-Konzert. Ich war so echt, also so, ich kann gar nicht so richtig was zu dem Konzert sagen.
Weil du warst ja auch mega fertig auch einfach. Also von dem Tag vorher noch, von dem Gig,
dem
Darmstadt-Gig.
Genau, also körperlich voll angeschlagen, was aber nicht so das Problem war, weil den Kater konnte ich ja gleich wieder ausgleichen mit den Bieren, die wir dann da getrunken haben. Und ja, keine Ahnung, also ich fand, die Show war überragend krass.
Ja.
Und das sind halt so richtige Mucker. Das merkt man. Die feiern das über krass, was sie machen. Und ich feiere Leute, die das so feiern.
Mhm.
Es ist, ja, ich fand's halt einfach genial.
Es ist einfach so. Für so eine Band, wo dieser Satz, die ziehen's halt durch, halt hundertprozentig passt.
Voll.
Ja. Zu dem gesamten, also wenn man sich den Tourplan anguckt, den die jetzt vor sich haben, was habe ich ja letztes Mal schon gesagt, was wenn man sich anguckt, was für Festivals die dieses Jahr eigentlich alles gespielt haben, wo man auch eher zusammenfassen könnte, welche Festivals sie eigentlich nicht gespielt haben, weil gefühlt waren sie ja überall, auf jedem Großen, auf jedem Kleinen, überall. Wirklich auch mal so 3 Tage durch, also auch von der Organisation her sehr krass. Ja, was soll man sagen? Ich gucke mir die in Oldenburg auf jeden Fall wieder an im
Du bist da, ne?
März.
Ich bin da nicht, also ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Ich kann Konzerte von Bands, die da sind, also wo die jetzt gerade sind, nicht so gut gucken. Und das hat den Grund, weil wenn man vergleicht sich ja zwangsläufig.
Klar.
So, auf jeden Fall. Und damit meine ich gar nicht mal so vergleichen im Sinne von, oh, die sind so cool und man selbst hat so Selbstzweifel, überhaupt nicht. Sondern man ist da, wenn ich auf solchen Konzerten bin und die Sachen, die da ablaufen, rein theoretisch bei uns genauso sein könnten, also sprich die Lichtshow, die Live-Show, wenn solche Sachen, sag ich mal, greifbar sind, dann bin ich die ganze Zeit in so einem Analysemodus. Das heißt, ich gucke das Konzert wie so ein Psycho halt mit so starrem Blick und überlege die ganze Zeit nur, was man aus dem Konzert sozusagen alles mitnehmen und lernen könnte für die eigene Show.
Gibt's so einen Punkt, den du mitnehmen würdest?
Also wir Daniel und ich haben ja schon im Anschluss sozusagen an das Konzert so ein bisschen darüber geredet, was man so, also was einen geflasht hat und was man so für sich und seine Show so irgendwie mitnehmen kann. Und es sind auf jeden Fall so diese Dance-Parts, also die haben immer so einen Song und der hat normalerweise diese normale Radiolänge von, keine Ahnung, 3 Minuten, aber die strecken einfach, bauen noch so einen Extra-Part für live irgendwie hinten ein, wo man einfach nur abdancen kann und wo die Instrumental halt voll ausflippen. Und die Parts fanden wir irgendwie so cool, dass wir überlegt haben, sowas auch vielleicht mal einzubauen. Das war so die Idee.
Könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob ihr das auch cool finden würdet.
Also Leute, Frage an euch bei Instagram. Habt ihr Bock auf abgeflippte, tanzbare Instrumentalparts in Songs von uns, wo einfach nur heftig geraved wird?
Das ist die Frage. Schön zusammengefasst.
Ich bin super gespannt auf die Antworten. Das war so eine Idee. Ich würde voll gern die krasse Kopfstimmen-Flex-Nummer abziehen, aber da muss gesanglich noch ein bisschen gearbeitet werden, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe Gesangsunterricht genommen und ich mache auch teilweise so Kopfstimmen-Sachen, aber die Songs, also es ist halt so untypisch für das, was wir mit Fuck Marvin machen. Aber vielleicht probieren wir mal ein bisschen rum. Mal gucken.
Glaubst du, das ist jetzt eine Frage, die wahrscheinlich eine längere Antwort nach sich zieht, aber glaubst du, dass auf Englisch singen auf lange Zeit ein Vorteil von solchen Bands ist?
Nee. Ja und nein. Also zum einen, wenn du von der Textdichter-Seite kommst, oder so heißt es bei der GEMA, deswegen, es klingt so altertümlich, altbacken.
Textdichter heißt es.
Wenn du von der Texter-Seite kommst, und von der Sängerseite, dann ist Englisch, glaube ich, immer einfacher. Weil erstens, du musst halt nicht so krass, du musst halt einfach nicht so geile Texte haben. So, weil es halt ist, wenn du als deutscher Konsument das hörst sozusagen, dann fällt dir das nicht so auf, wenn da mal eine Line super kitschig ist. Mhm. Oder stört einen irgendwie nicht so. Das ist Punkt 1 irgendwie. Punkt 2 ist, du kannst Sachen teilweise viel kompakter sagen. Dinge reimen sich irgendwie besser untereinander. Und es ist halt manchmal leichter, englische Texte sozusagen zu singen, also so Gesangsmelos reinzubauen. Weil die deutsche Sprache ist relativ sperrig und hakelig. Und das ist schwierig, geile Lines zu singen. Und deswegen ist es einfacher, glaube ich, so englische Texte zu schreiben. Aber, und jetzt kommt der Nachteil, du konkurrierst dann ja mit allen Bands auf der Welt im Prinzip.
Ja.
Das heißt, auf dem Deutsch, also wenn du jetzt quasi nur in Deutschland bist, dann funktioniert das vielleicht so. Aber wenn du dann auf den internationalen Markt gehen willst, dann wird es halt schwierig, weil es da einfach noch viel krassere Bands gibt einfach. Also so sehe ich das. Und auf dem deutschen Markt muss man sich ja nur mal angucken, wer die erfolgreichsten deutschen Künstler sind. Und das sind halt alles durch die Bank, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die erfolgreichsten deutschen Künstler sind immer auch deutschsprachig.
Boah, keine Ahnung, ist das so? Ja, wahrscheinlich, ne?
Also, gehen wir mal durch. So, Materia, Casper, noch vielleicht also noch eine Nummer größer, Andreas Borani, Mark Foster.
Rammstein singt auch
deutsch. Rammstein ist deutsch, Tokio Hotel.
Helene Fischer.
Deutsch, Helene Fischer. Also, wenn man die nimmt sozusagen, dann ist deutsch auf jeden Fall das Erfolgreichste. Und auch von den Streaming-Zahlen, auch deutschsprachiger Rap hat teilweise so krasse Streaming-Zahlen wie internationale Acts.
Ja, aber eine Sache hast du gerade, glaube ich, richtig angesprochen. Also viele Sachen hast du richtig angesprochen, aber eine ist mir gerade in der Hinterkopf geblieben. Und zwar dieses ins Kitschige reinrutschen ist beim Deutschsprachigen wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat, glaube ich.
Ja,
da,
voll.
Da ist dieses ins Englische flüchten manchmal wirklich die komfortable Lösung dafür, um das zu umgehen. Und um nochmal zu dem guten alten Finn Kliman zu kommen, der hat das in Zuhause, glaube ich, genau richtig geschafft, eigentlich ein sehr kitschiges Thema zu sich zu greifen, ja, und sehr emotional auszudrücken, aber gerade so am Kitsch vorbeizuschrammen.
Ja.
Also ich finde wirklich, das Lied zeigt es perfekt, wie man das letztendlich, wenn man das in einem anderen Rhythmus singen würde und irgendwie im Schlager
kannst du auch, ne?
Kannst es auch machen.
Du dürftest da nicht sowas wie Jetski sagen.
Ja, ja, genau, aber da musst du nur zwei, drei Wörter austauschen, schon ist es ein super kitschiges Schlagerlied.
Ja.
Aber in dem Zusammenhang mit dem Menschen, mit dem Rhythmus, mit dem Lied an sich und mit dem ganzen was da dranhängt sozusagen, ist es ein guter Song auf einmal, ne? Finde ich manchmal wirklich beeindruckend, wie schmal dieser Grad auch ist.
Ja, mega, Alter, ohne Scheiß. Und das ist ja das, was ich ja zum Beispiel beim Songwriting genauso machen würde. Ich würde halt erstmal hingehen und versuchen, gar nicht darüber nachzudenken, ob was kitschig ist oder nicht, sondern einfach erstmal runterzuschreiben und danach kommt die Kitschsense. So, und dann machst du solche Kitschsense. Sachen. Du hast ja, was immer total gut funktioniert, also finde ich zumindest, dass Wenn viele anfangen, so Songtexte zu schreiben, dann schreiben die das so, als würden sie ein Gedicht schreiben. Mhm. Weil so erkennt man es aus der Schule und man weiß nicht so richtig, wie man Sachen sagen soll. Und ich glaube, was total gut ist, ist, wenn man anfängt, mehr so zu schreiben, wie man auch wirklich redet. Ja. Und du würdest nicht sagen, ich kam zu dir in der Nacht und ich mache jetzt nicht weiter, weil das führt in die falsche Richtung.
Ich würde gerade sagen, aber wo führt das hin?
Das würdest du ja nie so sagen. Und wenn du was ausdrücken willst, dann ist doch die Frage, wie würdest du es sagen, wenn du es einfach sagen würdest, ohne dass du einen Song schreibst?
Ja.
Und dann musst du nur noch die Variable ändern, dass du nicht einfach nur in Sätzen sprichst, sondern mehr in Bildern. Weil wenn du Sachen erklären musst, das Gehirn kommt eigentlich gar nicht schnell genug hinterher, so einen Song zu greifen. Und deswegen sind so Bilder einfach total wichtig, die zu kreieren. Und wenn du auch mal eine kitschige Stelle hast, zu gucken, was steht davor und was steht dahinter. Und dann kannst du auch sagen, irgendwie, ich vermisse dich so krass, weil, was weiß ich, da müsste jetzt irgendwas, am besten irgendwie sowas Urbanes, wie halt zum Beispiel so ein Jetski kommen oder was weiß ich, die Hochhäuserschluchten oder sowas. Irgendwas, was jetzt nicht so in diesem schlageresken Kosmos verhaftet ist. Und damit kannst du immer wieder spielen auch und das aufbrechen. Und ich finde das, ja, wie gesagt, Finn hat das großartig gemacht auf seiner Platte. Das Ding hast du aber im Englischen nicht, weil auf komische Art und Weise, und ich verstehe das ohne Scheiß bis heute nicht, scheint das im Englischen keiner zu interessieren. Weil die Leute hören Ed Sheeran. Zu Recht. Wichtig. Aber wenn man sich mal so einen Ed Sheeran-Text jetzt 1:1 übersetzt, dann würde man, wenn man es im Deutschen hört, ja schon echt einen Kotzkrampf kriegen teilweise.
Ja.
Aber im Englischen ist das irgendwie cool. Also für mich. Aber andere Leute mögen das ja auch nicht.
Aber würdest du auch sagen, wenn der Song an sich, also die Melodien und wie der produziert ist, wirklich stark ist, ist es fast schon egal, was der Text ist? Also im Englischen zumindest?
Im Englischen? Ah, ich kann es nicht.
Ich meine, es gibt ja wirklich.
Ich bin ja kein Native.
Aber es gibt ja Tracks, die auch in Amerika krass erfolgreich sind, wo der Text einfach so banal ist, wenn man das mal übersetzt, wo einfach nur 2-3 Wörter gesagt werden immer wieder, aber der Beat halt cool ist und ist trotzdem mega erfolgreich. Und die Leute, ich meine jetzt zum Beispiel Rihanna zum Beispiel.
Work.
Oder hier Umbrella.
Nein. Der neueste Scheiß ist nicht der neueste Scheiß, schon fast wieder alt, aber Gucci Gang.
Ja,
das ist sowas. Halt wirklich der Song nur die ganze Zeit Gucci Gang, Gucci Gang. Das ist super krass.
Genau, aber genau, wäre ein ganz gutes Beispiel. Auch dieses Work, 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 Work. Ja. Also Arbeit, 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 ja. Arbeit. Wenn das der Text ist oder auch, wie gesagt, Under My Umbrella, Ella.
Ich glaube, so ein Songwriter wie zum Beispiel Max Martin, von dem ich dir erzählt habe, der wird sagen, ja. Also der wird sagen, was hat die wichtigsten Komponenten sind Groove und Melodie. Also ja. Welchen Rhythmus hast du? Irgendwie, wie willst du dich dazu bewegen? Das ist das Wichtigste.
Okay.
Und Punkt 2 wäre irgendwie so Melodie. Und das kannst du ja auch mal durchgehen, wenn du einen Song spielst oder einen Song hörst und da ist mal ein schiefer Ton drin. Dann stört dich das gar nicht so sehr. Oder jemand vergisst den Text. Das stört dich nicht. Aber wenn plötzlich sich der Beat von jetzt auf gleich ändern würde. Das siehst du zum Beispiel, wenn scheiße, schon wieder WhatsApp an hier. Das siehst du zum Beispiel, wenn ein DJ, du stehst auf der Tanzfläche und es läuft gerade ein Track aus und der DJ macht, ohne dass er einen Übergang gestaltet, einfach einen neuen Track an. Oder der Track geht kurz aus und dann geht ein neuer an mit einem komplett anderen Rhythmus.
Ja.
Das fuckt dich ab.
Okay.
Und das ist bei Songs ist es ja genauso. Wenn du aus dem Groove rauskommst, also irgendwie der Groove sich ändert, und du das nicht irgendwie einen Übergang da gestaltest oder wie auch immer, dann ist das irgendwie komisch, weil du bist plötzlich in der Bewegung drin und auf einmal musst du alles ändern. Und das gefällt Menschen nicht, aus komischen. Warum auch immer. Also.
Ey, witzigerweise sind wir jetzt über die Leoniden und so weiter direkt zu unserem Thema übergegangen. 1:1, nämlich was funktioniert und was ist für uns eigentlich ein Hit? Das ist ja das Thema heute.
Ja.
Was ist ein Hit für uns, laut Definition, aber auch für uns persönlich sozusagen? Voll gut. Wir sind da echt automatisch
drüber. Wir haben quasi den DJ gemacht auf der Tanzfläche, der es drauf hat. Weißt
richtig
du?
Krassen
mit dem,
Übergang.
Mit dem Crossfader.
Muss ich schon sagen.
Aber wir hätten es nicht, einfach machen sollen und nicht
Es ist mir nur gerade aufgefallen.
Voll.
Tut mir leid.
Mir aber auch. Ja, ohne Scheiß.
Das ist wieder dieses Ausversehen, was richtig machen.
Und das ist ja auch so, ich glaube, das, was die Leoniden jetzt auf der Platte gemacht haben, sind ja im weitesten Sinne schon Hits. Aber ist die Frage, sind es Hits oder sind es keine Hits? Es gibt ja auch noch die Unterscheidung zwischen Hit und Smash-Hit.
Wie ist da der Unterschied?
Naja, ein Hit ist einfach ein Song, glaube ich, der halt einfach gut funktioniert und der dann halt ordentlich verkauft. Und ein Smash-Hit ist so ein Ding, den du nicht mehr aus den Köpfen kriegst.
Niemals mehr?
So ein All-Time-Classic, der über Wochen sich in den Charts hält, so ein Atemlos durch die Nacht.
Ah, okay.
Atemlos durch die Nacht ist so ein richtiger Smash It.
Aber wie kann der eigentlich, der wurde ja auch von vielen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um darüber zu diskutieren, der wurde ja auch von vielen Radiosendern sogar boykottiert auch, ne? Nach dem Motto, das spielen wir nicht. So eins live und so haben wir nie gespielt.
Ja, und das Helene Fischer, voll scheißegal.
Ja, aber warum? Also warum ist es so krass geworden, obwohl...
Weil die im Radio haben die irgendwie eine Abneigung, jeder hat doch eigentlich eine Abneigung gegen Schlager, komischerweise.
Ja.
Also ich stehe jetzt auch nicht so auf Schlager.
Ja, auch nicht.
Aber im Radio spielt man halt einfach keinen Schlager, weil das halt schon uncool ist.
Ja, klar.
Und ich glaube, dass die Radiosender dann trotzdem das gespielt haben irgendwann, oder?
Ich glaube, ich weiß, einige haben sich bis zum Schluss gegen gewehrt.
Dass es zu dem Thema, dass die bösen Onkels tatsächlich, früher, da war das ja, als die groß waren, gab es ja immer diese Diskussion, böse Onkels rechts, ja, nein, vielleicht.
Ja.
Und als die ein neues Musikvideo rausgebracht haben, da hat MTV das nicht gespielt, also um das zu boykottieren. Und als dann aber die Leute, also als es so viel gespielt und gehört wurde, dass sie's, da mussten sie es einfach irgendwann machen. Super krass.
Also haben sie sogar so den Druck quasi gebeugt.
Ja, weil, na, auch einfach Profitgier, ne?
Ja, okay.
Weil die halt wussten, ey, wenn wir den spielen, dann schalten mehr Leute ein.
Ja, okay.
Genau, super abgefahren irgendwie. Ich habe gehört, dass wir bei Twitch off sind, irgendwie schreibt das Tilko gerade. Übrigens, liebe Grüße, ne, Tilko? Alles fresh bei dir? genau, Thema Hit. So, was macht für dich so ein Hit? Also es muss ja auch jetzt nicht so ein Mega-Hit sein sozusagen, der allgemein als Hit anerkannt ist, aber für dich sozusagen.
Für mich gibt es einen Aspekt, der da ganz wichtig ist, und das ist quasi der, was man ja auch nicht so richtig definieren kann, was es überhaupt ist, aber das ist der Ohrwurm.
Der Ohrwurm.
Also das sind diese Melodien oder teilweise auch Texte oder halt auch im besten Fall in Kombination, die mir in ganz random Situationen in den Kopf kommen, die nicht mal thematisch zu der Situation passen müssen, aber dieses, ich steig morgens in die Dusche, mach das Wasser an und dieser Text kommt, oder dieses Lied kommt mir in den Kopf und ich muss es einfach mitsummen, weil das so krass irgendwie in meinem Hinterkopf gespeichert ist, dass es irgendwie mein Unterbewusstsein da ist und dass es in dem Moment irgendwie mich bewegt oder dass ich Bock drauf habe, das zu hören oder weil das einfach auftaucht in meinem Kopf. Davon gibt es ein paar Lieder. Und ich glaube, manchmal ist es so, wenn man wirklich Sachen so penetrant immer wieder hört, dann kommt das automatisch. Mhm. Aber ich glaube, ein Hit schafft das mit ein-, zweimal hören, dass er sich so in dein Gedächtnis brennt.
Ja, auf jeden Fall.
Dass er dir so gut gefällt, dass er in deinem Kopf bleibt. Einmal das und dass es eine möglichst große Zielgruppe anspricht und irgendwie bewegt. Glaube ich auch, dass Leute, die zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ob Atemlos durch die Nacht da so ein gutes Beispiel ist, aber dass Leute, die zum Beispiel eigentlich keinen Hip-Hop hören, aber dass die Leute dann irgendwie einen Hip-Hop-Track, der irgendwie, keine Ahnung, groß in den Charts ist oder was ich, dass der sich bei denen auch irgendwie einbrennt. Das kann auch teilweise sein, dass die zum Beispiel, wenn jetzt Eminem mit Ed Sheeran haben ja zusammen einen Song gemacht. Weißt
ja,
du?
Weil das irgendwie zwei Riesennamen sind sozusagen.
Genau, aber das kann ja auch sein, dass Leute dann riesen Ed Sheeran-Fans sind, aber Eminem hassen. Mhm. Aber dann machen die was zusammen und dann findest du Eminem doch gar nicht mehr so kacke und dann hast du den Rap-Part ist dann doch in deinem Kopf mit drin.
Sido und Andreas Borani.
Ja, sowas.
Astronaut war auch so ein Mega-Hit, ne?
Ja, also ich glaube, das ist schlau, manchmal sowas zu machen, weil man dann ein größeres Publikum erreicht. Nämlich der eine Part ist dann der Hip-Hop-Part und dann bist du aber auch bei den Hip-Hopern bist du plötzlich Name, weil dein großer Hip-Hop, dein großes Idol, was mit dem macht, und dann kennen dich auf einmal alle so. Deswegen ist, glaube ich, dieses Fusionieren, was zusammen machen, manchmal ganz schlau. Und dann ist, glaube ich, das Hit-Potenzial generell größer, weil es eine größere Masse anspricht. So. Mhm. Und das ist für mich so, diese beiden Sachen sind so für mich persönlich die Definition von Hits. Aber ich denke mal, viel geht da auch über Erfolgsmessung, über Verkaufszahlen, über ja, wie Dinge einfach auftauchen in der Gesellschaft. Also ich glaube, so Hits begegnen dann einem auch nicht nur in den normalen, an den normalen Orten, wo einem Musik begegnet. Also Hits werden dann zwar auf und runter im Radio gespielt, da würde man den dann immer wieder hören, aber Hits sind dann auch plötzlich in Film-Soundtracks irgendwo dabei. Ja. Oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen einen Nachrichtenbeitrag oder so hörst, wo dann irgendwie so ein Reportagenbeitrag, der dann so im Hintergrund läuft, um das zu untermalen. Also das ist so Musik, die dann wirklich überall ist. Und das ist
ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel bei, du hattest mal auf Monsters and Men, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich glaube, die waren auch in irgendeiner Telekom- oder Vodafone-Werbung oder sowas.
Oh ja, ne? Werbung. Alter.
Werbung ist auch krass. Hier fragt gerade Johnny, ob Hits irgendwie mit Sprache, von Sprache abhängig sind, beziehungsweise ob ein Song auch auf Spanisch ein Hit sein könnte, beziehungsweise ein Ohrwurm sein könnte. Finde ich mega die interessante Frage. Mm. Und ich glaube, es gibt voll viele Beispiele dafür, dass halt auch lokale Songs, sprich jetzt deutschsprachig oder Spanisch in deinem Fall, auch internationale Hits sein können. Als Beispiel durch den Monsoon von Tokyo Hotel. Tokyo Hotel hat ja damit einen Welthit einfach gebracht. Oder was haben wir noch? So Songs von Rammstein, die ja teilweise auch krass weltweit erfolgreich sind.
Ja, wo Leute extra dafür Deutsch lernen oder.
Ja, ja, genau. Um das bei Tokyo Hotel haben halt wirklich internationale Menschen Deutsch gelernt, um die Texte zu lernen.
Franzosen total viel.
Und interessanterweise. Dann frage ich mich für den Text, ja. Was?
Waren sie sehr enttäuscht, als sie das entschlüsselt hatten.
Von daher glaube ich einfach.
Was singen wir hier die ganze Zeit?
Es ist halt, ich glaube, ein Hit ist halt.
Durch den Regen? What?
Ja. Warum?
Macht das für einen Sinn?
Ich glaube halt deswegen so, Alter, es ist so, dass tatsächlich so Groove und also dass Groove und Melodie und so wichtiger, tatsächlich so ein bisschen wichtiger sind, als der Text, wobei da auch die Frage ist, welches Genre, weil wenn man dann in den Hip-Hop geht zum Beispiel, gerade deutschsprachigen Hip-Hop, dann ist wahrscheinlich eher der Text wichtig als alles andere.
Ja.
Je nachdem auch da, in welchem Genre man ist. Im Cloud-Rap ist es dann wieder, keine Ahnung, der Vibe oder der Flow oder was auch immer. Aber ansonsten eher das andere. Und es gibt ja wirklich viele Beispiele für internationale
Songs. Aber auch
der Ketchup-Song zum Beispiel.
Ja, aber auch da finde ich es interessant, wenn da wirklich so ein spanischsprachiger Hit irgendwie da ist. Sind ja meistens so, bei spanischsprachigen Sachen sind es ja wirklich meistens so Sommerhits, weißt du? So
das war ja der Hit,
so
der
ein
Hit
Kram.
Des Jahres.
Und dann erwischt sich ja jeder zwischendurch mal so, also wenn man wirklich das so abfeiert, dass man sowas mitsingt, was man null versteht. Aber nur, wo man so Silben nachsingt, wo man sich so denkt,
für alle Locals muss das gerade so witzig sein.
Wo man sich auch gar nicht die Mühe macht zu gucken, was das überhaupt bedeutet, sondern man singt es einfach mit, vollkommen falsch, und denkt sich so, was singe ich da eigentlich überhaupt gerade? Ja. So.
Super krass.
Ey. Aber sowas ist zum Beispiel für mich auch ein Anzeichen von einem Hit, dass einem das auch vollkommen egal ist, was man da gerade singt. Man hat einfach Bock, das irgendwie rauszubrüllen. So.
Ich glaube ja, ist meine Theorie zum Thema generell, zum Thema Musik, beziehungsweise dann auch Hits, dass ja Musik einfach eine Sprache ist, also wenn es eine Weltsprache geben würde, dann wäre das wahrscheinlich Musik. Weil eigentlich, ganz ehrlich, dass so ein Aufbau mit, was weiß ich, wenn du auf einer Snare Drum einen Aufbau hast, dann ist es eigentlich, empfindet jeder das Gefühl von Spannung, egal woher du, von Anspannung, von Aufregung, egal woher du kommst auf der Welt. Ist scheißegal. Selbst wenn du, Urvolk in Papua-Neuguinea bist, gewisse Sachen, also wie zum Beispiel eben, die musikalisch passieren, gewisse Akkordwendungen, führen zu dem exakt gleichen Gefühl, egal wo du in der Welt bist. Also es gibt eigentlich nur eine Weltsprache, das ist Musik. Zum Glück sprechen wir die alle. Und ich glaube, dass wenn jemand was, also so ein Zeitgeist-Ding trifft in dieser Sprache, dann ist das ein Hit.
Mhm.
Also wenn irgendwie wenn ein kollektives Gefühl, was gerade auf der Welt von ganz, ganz, ganz vielen in dem Moment gefühlt wird, von einem Song perfekt abgebildet wird, dann ist das ein Hit. Und es kann zum Beispiel, das kann Despacito sein, weil gerade alle irgendwie geile Sommerwetterlaune haben und am Werdersee chillen und abhängen und zusammen Spaß haben wollen und halt gerade irgendwie den heißen Boy oder der heiße Girl zu der Link irgendwie antanzen wollen mit einem sexy spanischen Dance. Und dann ist das halt einfach deswegen ein Hit. Weil in dem Moment voll viele Leute auf dem Globus genau dieses Gefühl teilen. In dem Moment.
Okay.
Und so funktionieren meiner Meinung nach Hits. Und dann gibt es aber noch Hits in so Subkulturen. Und das ist ein anderes Prinzip. Also es sind dann aber nicht diese Smash-Hits, sondern das sind so diese kleineren Hits. Aber auch da ist das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, nur dann geht es halt nicht um das Gefühl von ganz vielen, sondern es geht so um das Gefühl von einer kleinen Gruppe. Wie zum Beispiel eben Gangster-Rapper.
was in der Sprache Musik natürlich auch krass ist, also finde ich irgendwie interessant zu sagen, dass wenn es eine Weltsprache gäbe, wäre es Musik. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Wobei ja auch Musik Dinge ausdrücken kann, die man ja noch nicht mal in Worte fassen kann teilweise. Ne? Das finde ich auch immer wieder krass, dass man, dass Musik teilweise Momente oder Gefühle erschafft, die man, wo man jetzt sagen würde, wenn ich das jetzt in Worte bringen müsste, das versuchen dann Songwriter irgendwie dann ja auch in dem Moment. Das ist ja eine krasse Aufgabe, aber teilweise habe ich wirklich dann auch so, würde ich sagen, das geht einfach gerade nicht. Auch gerade so Musik, die gar keinen Text hat, also auch so klassische Musik zum Beispiel, was da teilweise auch in Filmmusiken oder sozusagen übermittelt wird an Dramatik oder auch an Trauer oder an was auch immer, an Emotionen, dass man manchmal denkt, wie würde dazu jetzt irgendwie, wie würde man das jetzt in Worte fassen, und teilweise geht's einfach nicht. Das finde ich echt krass, dass Musik zu sowas imstande ist und dass es so universal ist, dass Leute zu 99% da dasselbe fühlen. So. Und das ist ja auch teilweise auch so billig eingesetzt wird, in Anführungszeichen, dass man vielleicht einen Film hat, eine Situation hat und man möchte in diesem Film, man kann gerade durch einen guten Dialog diesen Moment gerade nicht erschaffen, weil man sich denkt, irgendwie kriegen wir das nicht hin, das perfekt so Szene zu setzen, dass das, was wir aussagen wollen, gerade rüberkommt. Zack, machst du eine passende Musik hinter, alle wissen sofort, was passiert.
Hast du mal Filme ohne Musik geguckt?
Ich kann es mir, also
das ist super abgefahren.
Bewusst glaube ich nicht.
Es passiert einfach, es passiert nichts.
Genau.
Ja. Es gibt keine Handlung. Das ist super weird. Obwohl ja unser Leben. Volker ruft gerade an. Ey, wir haben gerade keine Zeit, Volker. Sorry. der Witz ist, so das Leben ist ja eigentlich ohne Musik.
Kann man das ablehnen?
Ja, ablehnen. Da, warte. Ah, oh, scheiße, jetzt. Das Leben hat ja eigentlich keinen Soundtrack.
Ja.
Und deswegen hat ja Vincent Weiss zu Recht gesagt, ey, da müsste Musik sein.
Ja.
Ist das nicht wahr? Es ist nicht wahr.
Ja, ist ein kluger Satz auf jeden Fall.
Ja, ist auch ein bisschen plakativ, aber
und, ist gut. Und auch geklaut auf jeden Fall. Aber,
ist geklaut?
Das ist mit Sicherheit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das noch nie gab.
Es ist ja jedes Thema schon geschrieben worden.
Ja, genau.
So, aber das stimmt schon, weil ich meine, stell dir vor, du würdest diese ganzen großartigen Momente in deinem Leben, du hättest da zusätzlich noch Musik zu. Und ich glaube übrigens, noch ein Punkt, wo wir wieder dann beim Thema Hit wären, ich glaube, dass Hits tatsächlich, Alter, was geht ab?
Was war das denn für ein Geräusch?
Das war meine Erinnerung dazu, dass ich noch einen Brief zur Post bringen muss.
Hast du auch eine Erinnerung, dass du noch auf Klo gehen musst oder so?
Soweit sind wir noch nicht, aber vielleicht, wenn das Alzheimer fortschreitet, dann möglicherweise.
Später, wenn man alt wird, ey.
Auf jeden Fall, Hits sind eigentlich auch immer Soundtracks zu irgendeiner krassen Situation, die jeder in seinem Leben kennt. Wie zum Beispiel, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Denn jeder kennt, es ist doch so, dass jeder das Gefühl kennt, was Bowser da in dem Moment empfunden hat.
Was mir gerade auch einfällt, ist, teilweise macht man sich das ja so künstlich, dass man so durch die Gegend läuft und dann sich einen coolen Song auf die Ohren macht und dann sich selber so in so einem Film sieht, wie man so cool durch die Straße läuft, eben weil man den Soundtrack gerade auf den Ohren hat. Kennst du das auch?
Ja, voll. Ich bin eine Zeit lang ja ganz, ganz auch wirklich so richtig früh aufgestanden. Das war mal mein Ziel, vor der Welt wach zu sein. Ja. War mal so mein Ziel, damit ich voll viel schaffe. Und da habe ich immer morgens zum Aufstehen den Finn Kliman-Song Morgen gehört.
Ja, okay.
So als ersten Track so, immer morgens. Und das, ich finde es so krass, weil so, ich finde Songs triggern auch so ein bisschen so ein bestimmtes Gefühl.
Voll.
Beziehungsweise so ein bestimmtes Verhalten auch von dir selbst. Mhm. Wenn ich den Song höre und das Erste, was morgens ist, ist, ich mache irgendwie ein bisschen, beweg mich, mache ein bisschen Sport, dann und dann mal keinen Bock habe, muss ich den Song hören, damit ich wieder Bock bekomme. So. Ja. Das ist super abgefahren.
Also deswegen gibt's ja auch so klassische Sportmusik auch. Also so klassische irgendwie Fitnessstudio Mucke, die da läuft. Also stell dir mal vor,
Call on me, Alter.
Ich stell dir mal vor, man würde so man würde so klassischer Musik oder so pumpen. Weißt du, das passt einfach null zusammen. So gar nicht, gar Wagner? Nicht. Also so gewisse Dinge sind einfach so miteinander verbunden, einfach so. Ne?
Ich habe jetzt gerade The Sun, also den Song The Sun von Power of Stellar, featuring Graham Candy, den ich neulich kennengelernt habe persönlich, der mit dieser komischen Stimme.
Weiß ich nicht mehr.
Ich spiele dir den gleich vor, ist voll der geile Track. Und den höre ich jetzt gerade, habe ich heute Morgen gehört und ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann, aber ich habe heute Morgen dazu getanzt.
Warum hast du es nicht gefilmt? Vielleicht, das super Social Media Material.
Super, super intim, da musst, ey.
Ja,
wenn ich tanze, dann...
Du musst intime Momente teilen, sonst
nein,
das wird das alles nichts hier.
Auf gar keinen Fall. Nicht, wenn ich tanze, das ich, will keiner
ich,
sehen.
Ich werde jetzt hier überall mit, versteckte Kameras
wenn
installieren.
Wenn ich irgendwann meinen Comedy-Channel mache, dann wird auf jeden Fall meine Tanzperformance. Aber das war schön, weil ich den Song halt richtig gefeiert habe. Es war so Sonnenaufgang und Par of Stella mit The Sun.
Voll, und mit guter Mucke startet man immer direkt anders in den
ohne,
Start.
Ohne Scheiß. Und ansonsten, kurz noch das Hit einmal eins. Ein Hit sollte nie mehr als 3 Minuten Länge, Spiellänge haben, in der Regel, wobei es Ausnahmen gibt. Meistens ist es so, also ist jetzt nur das, was man so kennt aus dem Writer-Handbuch. Ausnahmen bestätigen die Regel. Meistens startet der Song relativ schnell. Also wenn der Text hat, dann kommt der Text relativ schnell. Also in der Regel gibt's keine langen Intros. Die Hook zeichnet sich dadurch aus, dass sie extrem extrem leicht mitzusingen ist in der Regel und auch eine klare Aussage hat. Meistens ist es in sind die Songs in harmonisch Moll geschrieben. Sehr, sehr viele Hits.
Okay.
Das kann mal jemand auschecken. Also harmonisch Moll mal bei Google eingeben und dann einmal auschecken. Ach übrigens, kleiner Hinweis, wir machen die Fragen, die ihr alle da gerade fleißig reinschreibt, ganz am Ende. Weil wir jetzt gerade recorden wir Podcast parallel und damit das nicht zu sehr Hickhack gibt, beantworten wir die Fragen zum Schluss. Ich hoffe, genau. Das ist okay. Genau. Wobei ich meistens beginnen die Songs oder die Refrains mit einem Auftakt. Ne? Also erst Text, dann kommt der Drop auf die Eins und dann geht's irgendwie weiter.
Okay.
Also gibt so solche Feinheiten quasi. Die viele, nicht alle Hits auszeichnen. Und dann gibt's, wie gesagt, immer die Aufnahmen.
Ja, sowas wie ein geheimes Rezept.
Ausnahmen, nicht Aufnahmen.
Aber man kann sich schon so ein Rezept bedienen, dass man sagt, das funktioniert wahrscheinlicher als andere.
Ich glaube, der Witz ist, Methoden. Immer wenn du vorhast, also wenn du vor, ich kann's ja nicht beurteilen, weil ich habe keinen Hit geschrieben.
Ja.
Bis jetzt. So. Also vielleicht. Bald.
Vielleicht auch schon doch.
Vielleicht habe ich schon eingeschrieben und ich weiß es nicht und der liegt nur rum, weil ich den kacke finde.
Ja.
Aber es ist doch schon, also keine Ahnung, ich glaube, dass es schon so ist, dass wenn du dir das Ziel setzt, ich schreibe jetzt einen Hit, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es keiner wird. Also das glaube ich schon.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass du musst einfach Spaß haben, einen geilen Song zu schreiben und natürlich musst du dich an gewisse Regeln halten, weil also wenn du einen 8-Minuten-Track schreibst, in der Hoffnung, dass es ein Hit wird, dann kannst du es knicken, weil der wird im Radio nicht gespielt.
Aber es gibt doch auch so erfolgreiche Writer, die gerade, letztes Mal hatten wir das auch mit Backstreet Boys und Britney Spears und so, wo häufig derselbe Typ immer hinter war, weißt du?
Ja, Max
und
Martin behauptet ja auch, dass er die Formel, also
ja,
so
meine ich ja,
dass er die Formel hätte.
Und offensichtlich hat er ja auch häufiger mal gesagt bekommen, schreib jetzt noch einen Hit, so. Und hat das ja offensichtlich gemacht. Also irgendwie muss das ja doch irgendwie funktionieren, oder?
Ja, aber der hat ja nicht... Also ich glaube, dass die ganzen Leute sich halt eben dadurch auszeichnen, dass sie wissen, dass sie erfolgreiche Songs schreiben können und deswegen halt nicht krampfhaft versuchen, einen Hit zu schreiben. Hm. Aber sich gewisser, wie gesagt, an gewisse Regeln einfach halten. So ein bisschen zumindest. Oder halt auch mal bewusst diese Regeln brechen. Ich glaube, Max Martin zum Beispiel hat ja den Song Oops, I Did It Again geschrieben.
Ja.
Und die Melodie hatte er irgendwie so im Halbschlaf. Er ist mitten in der Nacht wach geworden, hatte irgendwie die Melodie im Kopf, aber so abgewandelter Form. Und dann wollte er sich eigentlich wieder schlafen legen und die Melodie verwerfen. Hat dann aber doch die kluge Entscheidung getroffen, sein Handy so zu, nicht sein Handy zu nehmen, sondern so ein, wie heißen die noch, so ein Tape-Recorder.
Ja.
Handy war ja zu der Zeit noch nicht. Aber so ein Tape-Recorder zu nehmen, den er auf seinem Nachtschrank immer liegen
hat. So ein Diktiergerät?
Genau. Ah. Für den Fall, dass wenn er mal eine gute Idee hat, dann kann er die eben schnell einsingen.
Super schlau.
Genau. Und dann hat er es eingetaped. Und dann wollte er sich wieder schlafen legen, ist ja wieder wach geworden und hat den Song in der Nacht fertig gemacht.
Mega.
Weil er es nicht lassen konnte.
Ja, sowas ist klug. Ich habe ja mal erzählt, wie ich ein Memo in meinem Handy geschrieben habe mit meiner Milliardenidee und das nicht mehr lesbar war, weil ich nachts nicht mehr in der Lage war, das aufzuschreiben.
Ja, das halte ich immer noch für ein Gerücht, dass das eine Milliardenidee
war. Doch, ich bin mir sicher. Aber einen ganz interessanten Aspekt finde ich noch dieses oder ist halt zu brechen. Also dieses entweder ich halte mich ans Rezept oder mit Absicht eben nicht. Und das finde ich irgendwie ganz interessanten Gedanken, weil auch so in der Modewelt zum Beispiel oder so, aber das hat auch viel mit Künstlern zu tun, so der erste Typ, der dann den Sticker auf der Basecap drauf lässt, weißt du?
Ja, stimmt.
Und
ja,
okay. Die Leute machen es dann nach und auf einmal ist es mega cool.
Ja.
Aber einer von 1 Million komischen Ideen ist dann der coole, und alle anderen sind die Weirdos.
Wie
weißt
dieser,
du?
Wie dieses Backpack-Kit, was so lustig tanzt.
Ja, ja, genau. Ja, letztendlich, ich könnte jetzt auch anfangen, irgendeinen Aufkleber auf mein linkes Brillenglas zu kleben und ich wäre der größte Vollidiot, wenn es nicht alle nachmachen würden. Und wenn es alle machen würden, wäre ich der Trendsetter, der coolste Typ der Welt. Weil ich der Erste war, der es gemacht hat. Aber es sind einfach Millionen komische Sachen, wie das Preisschild an den Klamotten dran lassen auf einmal oder so Kram. Und im ersten Moment ist es der komischste Mensch der Welt, aber wenn es alle nachmachen, ist es der coolste Typ der Welt. Also der Grad ist da auch sehr schmal.
Ja, voll. Und die Frage ist ja auch, wie viele Fails muss es geben, damit einer damit durchkommt, ne?
Ja.
Die Basecap, mir wäre das Risiko zu groß.
Die Basecap umdrehen. Weißt du? Das hat ja irgendwann mal als erstes Mal jemand gemacht.
Erstmal muss ja die Cappy erfunden werden.
Ja, und dann trägst du sie nach vorne mit einem Sonnenschirm, weil es ja dich vor der Sonne schützt. Und dann irgendjemand sagt, fuck it, ich mach die jetzt nach hinten. Und irgendwann sagt jemand, fuck it,
ich mach die jetzt zur Seite.
Ich mach die so schräg nach oben. Und dann,
oder hier so hoch klappen, ne?
Und
so.
Du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder es sieht unfassbar dumm aus und alle denken, warum hast du die Cap falsch rum auf? Oder die Leute sagen, Alter, du bist ja der coolste Typ der Welt, du hast die Cap falsch rum auf. Wie cool bist du denn? Also das ist so... Der Grad ist ja schmal. Das meine ich nur damit. Auch das meine ich mit Sachen anders machen. Auch so wie Sachen so wie Metal oder so entstanden sind. Also irgendeiner ist immer auf die Idee gekommen, einfach
anders zu machen,
grundsätzlich nur ins Mikrofon zu brüllen, zu schreien. Wo jeder gedacht hat, warum macht er das? Und irgendwann fanden andere Leute das cool und so ist es entstanden. Ne?
Ich glaube sowieso, das ist halt wichtig. Also genau, das ist halt wichtig, irgendwas Neues zu machen. Aber das darf nicht so neu sein, dass es halt keiner irgendwie...
Ja, es muss irgendwie
auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Erfindung haben. Und Innovation, ne, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, voll.
So.
Mega interessant.
Ich würde sagen, wir drehen alle unsere Cap auf links und verabschieden uns mit dem Podcast und beantworten hier jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Für alle, die den Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.
Tschüss.